Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
Europa kann sich nicht allein mit Energie versorgen. Wir sind und bleiben angewiesen auf Rohstoffe, Technologie und Strom aus aller Welt. Deshalb lautet die entscheidende Frage für die Zukunft unserer Energieversorgung nicht, wie werden wir unabhängig, sondern wie schaffen wir es, die Risiken, die sich aus der alternativlosen Abhängigkeit ergeben, möglichst klein zu halten. Darüber spreche ich im zweiten Teil meines Podcasts zur Geopolitik der Energieversorgung mit Jacopo Maria Pepe von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Pepe ist einer der führenden Experten auf diesem Gebiet in Deutschland. Er forscht unter anderem zu Fragen der Wasserstoffversorgung. Und er weiß, Europa ist eine der Verliererregionen der Energiewende. Warum das so ist, wer auf der anderen Seite der Geschichte steht und mit wem wir uns in der Europäischen Union dringend verbünden sollten, auch darum soll es gehen. Damit herzlich willkommen zurück im Fidelity Kapitalmarkt Podcast, lieber Herr Pepe. Lassen Sie uns geografisch nochmal dorthin zurückkehren, wo wir aus dem ersten Teil unseres Gesprächs herausgegangen sind, in die Golfstaaten. Sie haben erklärt, warum diese Länder es gerade so erfolgreich schaffen, sich für das postfossile Zeitalter zu positionieren und warum Alternativen, etwa aus Nordafrika, sich so schwer tun. Weil da zwar oft auch die Sonne scheint, sie aber schlicht nicht über die notwendige Erfahrung und Technologie verfügen, um die Energie der Zukunft auch liefern zu können. Aber wie können wir als Europäer vermeiden, in eine neue einseitige Abhängigkeit von einer einzigen Region zu geraten? Oder führt tatsächlich kein Weg an den Golfstaaten vorbei?
Ich glaube, es ist eine Frage der zeitlichen Schiene, die wir ersetzen, also der Asynchronie, sagen wir so. Ich glaube, wir sollten die größtmögliche Diversifizierungsanstrengungen sozusagen versuchen, um eines Tages eine tatsächlich diversifizierte Energiepartnerlandschaft. Dafür aber müssen wir erstmal Prioritäten setzen, aber gleichzeitig auch die diplomatischen Anstrengungen in Regionen nicht unterlassen, die uns fremd erscheinen oder wo wir jetzt sagen, es kommt nicht jetzt. Also wir sollten Erwartungsmanagement betreiben, also nicht gleich, nicht sofort, aber es lohnt sich, diplomatische Beziehungen mit diesen Ländern aufrechtzuerhalten und die geopolitischen Dynamiken in diesen Regionen, nehmen wir an jetzt Nordafrika, Algerien, Marokko, Tunesien, das ist eine Region, die zum Teil bereits Lieferant von Gas ist an Europa, zum anderen ist stark nach Europa orientiert wie Marokko, wo es aber natürlich regionale Konflikte gibt oder Sprengstoff für Konflikte vorhanden ist, wo wir nicht sagen können, es kommt der Handel und die handelspolitische Anbindung an unseren Raum und an unseren Markt und das wird selbstverständlich zur Stabilisierung kommen. Wir müssen Diplomatie vor Handel betreiben. Das ist vielleicht die größte Lehre aus dem Russland-Schlamassel. Nicht nur im Sinne von bilateralen Beziehungen, sondern auch, wie wir diese Regionen einordnen, wie wir diese Dynamiken in den Regionen verstehen und wie die einzelnen Länder und deren Prioritäten dann sich da einbetten. Und dann natürlich proaktiv reagieren, falls dies eigentlich Rückschlüsse auf die Energie- und Handelsbeziehungen zulässt. Aber das mehr als das sozusagen können wir nicht machen.
Naja, aber das wäre ja schon eine ganze Menge. Also genau. was Sie sagen, ist für mich absolut einleuchtend und finde ich vollkommen nachvollziehbar und absolut richtig, was Sie sagen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik in diese Richtung agiert, sondern ich habe manchmal den Eindruck, so Leute wie Sie, Experten wie Sie, die wirklich diese Erfahrungen haben in den Bereichen, werden vielleicht zu wenig gehört, sodass manche Aspekte einfach unter die Räder geraten, die aber wichtig sind. Sonst kann man die Ziele irgendwo nicht erfüllen. Deswegen vielleicht mal eine außerplanmäßige Frage. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik gut genug beraten ist aktuell oder ist Ihr Eindruck, dass die Politik manche Dinge einfach ohne Rücksicht auf vielleicht besseres Wissen dann durchsetzt, obwohl es eigentlich nicht unbedingt sinnvoll ist?
So, sagen wir so, zu meinen, ich muss eine Lanze brechen, die Politik im Allgemeinen, die Bundesregierung insbesondere, haben unter enormem Zeitdruck und unter enormen sich verändernden und veränderten Umständen zu kämpfen, um die Energieversorgung zu gewährleisten, aber natürlich auch die Ziele, die sich Deutschland längst schon gegeben hat und wonach sich eigentlich das ganze Wirtschaftssystem jetzt mittlerweile eingestellt hat. Und man muss auch sagen, das Angebot an Beratung ist enorm geworden und natürlich auch an Advocacy-Beratung. Also nicht nur unabhängig, sondern auch ziemlich biased in den Zielen, die verfolgt werden. Sei es regional, sei es von Themen. Also es ist auch schwer für eine schon bereits überforderte Politik sozusagen durchzublicken. Was ich aber bemängle, ist, dass es eigentlich eine strategische Vision weiterhin fehlt, was eigentlich die klimapolitische Ziele, die Energietransformation bedeuten für den Standort Deutschland, sowohl als Industriestandort als auch als politischer oder außenpolitischer Akteur. Und ob man tatsächlich alles einem Ziel opfern kann, in dem Glauben, dass alle anderen Grundvariablen gleich geblieben sind, dass der Markt weiterhin funktionieren wird, dass wir letztendlich mit unserem regelbasierten Modell durchsetzen werden. Also es sind ganz viele Fragen, die weniger energieimmanent sind, sondern eher mit der Frage zu tun haben, welche ist die Rolle Deutschlands in einer Welt, die zunehmend, ich sage jetzt, das ist inflationär geworden, auch dieses Wort, aber zunehmend multipolar ist. Diese Bezeichnung wird auch von der Bundesregierung übernommen, aber was konkret bedeutet, wird nicht durchbuchstabiert. Und die Welt ist auch im Energiebereich multipolar. Es gibt viele Mächte, die nicht mehr die klassischen Fossilen sind, die aber natürlich für sich, gerade im Rohstoffbereich, einen gewissen Geltungsanspruch haben und die mit uns aber auf Augenhöhe verhandeln wollen. Sei es Indonesien oder Philippinen oder Südafrika, ganz von zu schweigen über China. Also diese diffuse Macht, wo Energie auch ein Teil dieser Machtwährung sozusagen wird, haben wir nicht ganz komplett im Blick. Und also wir denken nicht auch geopolitisch vom Ende her. Wir denken nur sektorell vom Ende her.
Also ich kann Ihnen da nur hundertprozentig zustimmen. Also finde ich absolut, absolut richtig, wie Sie das gesagt haben. Und die multipolare Welt von heute ist einfach nicht mehr die, die wir hatten. Von daher muss man bestimmte Dinge einfach neu definieren. Nochmal kurz zurück zur Energieversorgung Europas. Wie sehen Sie denn die langfristige Perspektive für die Energieversorgung? Wo sind die größten Herausforderungen und wo ist vielleicht eine nachhaltige und sichere Energieversorgung besonders gefährdet oder unter Druck?
Ja, also ich würde zurückkommen. Also es sind zwei Punkte. Ich glaube, im Erdgas, im fossilen Bereich, das Problem in den nächsten 2-3 Jahren wird sein, nicht nur genug LNG-Volumen ans Land zu ziehen, sondern zu günstigen Preisen. Und das hängt von Faktoren ab, die nicht von uns kontrolliert werden können. Wie sich die Nachfrage in Asien entwickeln wird, wie das Wetter in den kommenden Winter aussehen wird, was mit den Vereinigten Staaten als LNG-Exporteur werden wird, was wird auch aus Exporteuren wie Norwegen, die sehr am Limit deren Förderkapazitäten handeln, aber gleichzeitig auch sehr wohl auf ihre Interessen bei Verhandlungen sozusagen achten. Das heißt, die Sicherung der Gasversorgung wird eine jährliche Aufgabe sein. Und das wird uns natürlich Zeit und eventuell Geld kosten. Die zweite Frage betrifft natürlich die Stromversorgung und zwar, wie wir innerhalb der Europäischen Union Infrastruktur so ausbauen und Interkonnektoren, dass wir die Mengen an grünen Strom, die wir brauchen und die wir planen, eigentlich aufnehmen können. Zweitens, wie wir in der erweiterten Nachbarschaft sichere Rahmenbedingungen schaffen, um eventuell Länder an unsere Netze anzuschließen. Man sagt oft, Strom ist anders als Öl und Gas. Es schafft Codependencies, also wechselwirkende Abhängigkeiten. Man kann da gar nichts sozusagen missbrauchen. Das stimmt nicht so ganz. Also wenn man ein Netz integriert, es bedarf eher gemeinsamer Werte, gemeinsamen Verständnis von einem Markt. Also man bildet sogenannten Grid Communities. Und das heißt, wenn man das macht mit Ländern, die nicht unbedingt eben unsere Werte teilen, die wir aber brauchen, ist die Frage, wie wir zu dieser Konvergenz kommen und wie wir vermeiden, dass sozusagen auch Strom asymmetrisch sozusagen eingesetzt werden kann. Und dafür müssen natürlich unsere Infrastruktur resilient ausbauen, sodass es Redundanzen gibt. Aber das, da hakt es auch. Ja. Und bei Wasserstoff final, wir werden innerhalb der Europäischen Union, wenn wir Wasserstoff in den Mengen, also 120 Gigawatt bis 2030, 10 Gigawatt nur innerhalb Deutschland, da werden wir auf Importe angewiesen sein, also entweder auf Pipeline-Importe, und da ist die gleiche Gefahr wie bei Gas, oder eben auf globale Importe von Wasserstoffprodukten. Und da sind wiederum, wenn wir nur über die sicherheitsrelevanten Themen reden oder Gefahren, das ist natürlich die Frage, wie wir diese Lieferwege sichern und welche Extrakosten da entstehen. Also da sind wirklich nur wenige Stichworte zu den drei großen Baustellen, die wir haben, aber sollen schon reichen, um einfach den Ausmaß sozusagen zu verstehen.
Auf jeden Fall. Beim Weltenergiehandel und zum Thema multipolare Welt haben sich ja ganz neue Allianzen ergeben. Russland, Indien und China sind auch miteinander verwoben und haben sich nach den russischen Sanktionen sicherlich auch beim Bereich Energieaustausch neu definiert. Was glauben Sie, wer von diesen dreien oder wie werden die neuen Abhängigkeiten aussehen? Wer hat denn in diesem Kontext die stärksten Karten und wer hat eigentlich die besten Voraussetzungen in der neuen multipolaren Welt?
Also ich würde sagen, China und Indien zählen zu den Gewinnern, Russland nicht unbedingt zu den Gewinnern, aber auch nicht zu den dramatischen Verlierern, und der Golf zählt zu den Gewinnern. Aber gesamt ergibt sich ein Bild, wo wir die Verlierer sind, ganz klar.
Okay.
Wir sind die Verlierer, weil wir durch die Entkoppelung oder auch durch die Neuordnung von Handelsflüssen und also von Handelsräumen natürlich ein Stück Teil auch Hebel aus der Hand gegeben haben. Wir können jetzt nicht mehr den Russen mit Sanktionen drohen, mehr als was wir schon gemacht haben, weil Gaslieferungen über Pipeline bekommen wir nicht mehr aus Russland in Deutschland. Die sind minimal noch über die Ukraine, und wir bekommen noch 16 Milliarden Kubikmeter LNG aus Russland. Die sind eher wichtiger für uns als für Russland. Das heißt, und wir sind im Grunde genommen in den transatlantischen Raum eher geschrumpft. Und wobei diese anderen Länder, Russland, Golf, Indien, China, sagen wir so, diese vier, haben ihre Beziehungen miteinander neu tariert. Natürlich, zwischen denen gibt es Gewinner und Verlierer. Also der Golf und Russland sind in einem Wettbewerb und um den Absatzmarkt Indien, China und Südostasien. China versucht sozusagen weiterhin Russland und Zentralasien als gegeneinander auszuspielen, um Gaslieferungen zu sichern und weniger von LNG abhängig werden, weil sie natürlich immer noch Probleme mit den Lieferungen über den Golf haben. Die sind übermäßig eigentlich vom Golf. Und diesen Malakka-Dilemma ist eigentlich etwas, das China auch mit Japan und Korea teilt. Also deswegen schaue ich mir auch in meiner Arbeit, wie die Beziehungen jenseits des Westens sich entwickeln, nicht unbedingt nur partnerschaftlich. Aber eins haben alle diese Länder gemeinsam: sie wollen den Westen raushalten. Ja. Die Welt, ne? Also die jenseits des Westens sich entwickeln.
Und nochmal ein Wort zu Russland. Die haben ja immense Bodenschätze natürlich und sind aber auch, was Wind und Solar betrifft, sicherlich ganz gut aufgestellt. Man hört aber sehr wenig darüber aktuell. Positioniert sich Russland auch jetzt in diesem neuen Umfeld neu, oder was ist die Strategie, die längerfristige?
Naja, die Strategie war, maximal waren sie kurz vor dem Krieg noch mit Deutschland zusammen auf den Wasserstoff gekommen. Und zwar auf eine Art blauer Wasserstoff, auf türkisen Wasserstoff, der anders entsteht, weil sie da die Technologie beherrscht haben. Natürlich, die sind noch mehr als die Golfländer, weil sie natürlich weniger Kapital haben und eine Geografie, die nicht unbedingt deren Ressourcen zu günstigen Bedingungen nutzen lässt, also Wind und Sonne. Die sind natürlich sehr stark, sie haben eine Wirtschaft, die sehr stark nach der fossilen Industrie gerichtet ist, sowohl was Subventionen angeht, als auch was der Verbrauch im Lande, als auch was Infrastruktur angeht, als auch was die Lobbyinteressen. So dass sie im Grunde genommen zwar Potenzial hätten, aber durch geografische, institutionelle, regulatorische und politische und nicht zuletzt finanzielle Hindernisse tatsächlich diesen Zug verpasst haben oder diesen Zug gar nicht fahren wollen. Es wird sich zeigen, ob es klug ist, aber momentan, sie nutzen nicht das Potenzial, das sie hätten. Wir müssen aber fairerweise sagen, das Potenzial, das die Golfländer haben, ist höher als was Russland hat, wenngleich auf der Karte beides eher auch grüne Supermächte werden könnten, weil Russland hat eine Geografie und eine Geologie, die anders ist als die der Gulfländer. Gerade wenn man jetzt an Klimawandel und schmelzendes Permafrost denkt und wie man tatsächlich Anlagen an den Küsten, an der Arktisküste Russlands einbauen könnte und welche Investitionen da gebraucht werden, dann ist etwas, das natürlich nicht von heute auf morgen zu machen ist. Gerade unter den Bedingungen Sanktionen im Westen und zögerliches China im Osten.
Sehr interessant, nochmal diese Unterschiede aufzuzeigen. Vielen Dank dafür. Kommen wir Richtung Ende und die Frage nochmal, welche Trends und Entwicklungen, wenn wir ein bisschen weiter nach vorne schauen, sehen Sie denn für die künftige Energieversorgung Europas, so ein bisschen allgemeiner gefasst?
Sie meinen, welche Herausforderungen? Oder?
Also Herausforderungen haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, vielleicht auch so ein bisschen technologischer Natur, also das, was sozusagen kommen kann an Innovationen vielleicht, an neuen Dingen, die bei der Energieversorgung eine Rolle spielen können. Wir haben es in Teilen schon angerissen, glaube ich, aber gibt es denn noch irgendwelche Stellschrauben, die wir noch nicht betrachtet haben, die vielleicht bei den zukünftigen Entwicklungen noch eine Rolle spielen?
Natürlich, Technologieentwicklungen sind immer Mittel der Wahl, gerade wenn es um Carbon Capture Technology geht, wenn es zum Beispiel um andere Technologien bei der Erstellung von Wasserstoff geht. Also möglichste Technologieoffenheit ist eigentlich, was uns zumindest, ich sage nicht retten, aber zumindest auf Wasser halten kann. Ja. Und natürlich dadurch und damit verbunden den Erhalt der Industrie, gerade der chemischen. Ja. Und der petrochemischen Industrie, weil das ist der Schlüssel in der Energiezukunft. Wenn wir dies von der Hand geben oder aus der Hand geben, dann ist eigentlich die Versorgung immer noch möglich, aber unsere Abhängigkeit von Externen noch größer.
Sehr wichtiger Punkt mit der Chemieindustrie. Sie haben ein anderes Stichwort genannt, Carbon Capture. Das würde mich nochmal interessieren. Welchen Anteil der, sage ich mal, Klimapolitik der Zukunft sehen Sie denn in dem Bereich Carbon Capture? Weil das halte ich für eine sehr, sehr spannende Idee, aber ich habe keine Ahnung, welchen Umfang das Ganze annehmen kann und wie viel das tatsächlich beitragen kann zu dieser Net-Zero-Thematik.
Naja, es ist eben die Frage, wie pragmatisch wir an das Thema rangehen. Ob wir Defossilisierung meinen, wenn wir Dekarbonisierung sagen, oder wenn wir Dekarbonisierung als pragmatischer Ansatz, wo wir sagen, ja, wir müssen erst mal anfangen. Deswegen lass uns technologieoffen alles versuchen. Und dafür müssen wir Carbon Capture, welches eigentlich noch mehr zurückliegt als Wasserstoff, weil vieles gibt es an Projekten auf Papier in den USA und Europa. Letztendlich wird es aber vieles an Innovation in Asien stattfinden, weil die Nachfrage nach Gas in Asien größer ist. Und also da wird es auch Carbon Capture eher sozusagen ein Nahrungsboden finden, gerade für Innovationen. Aber es lässt sich noch schwer sagen, welche Rolle Carbon Capture spielen kann. Es gibt viele noch nicht gelöste Fragen in Verbindung mit der Technologie. Aber natürlich, es würde den fossilen bzw. Erdgas noch mehr eine Chance geben, weiter sozusagen Teil des Energiemixes zu sein und gleichzeitig Emissionen zu reduzieren, diese abzuspeichern, zum Teil auch neu zu verwenden. Das ist Carbon Capture and Usage für andere, auch industrielle Zwecke, für andere Produkte. Also so eine Art Circular Economy, so wie die Gulfländer in Sinne haben. Also es ist ein neues, spannendes Feld. Die Bundesregierung ist mittlerweile dran, eine Strategie dazu zu entwickeln, aber man muss schauen, ob es nur eine Energiestrategie oder Teil der Energiestrategie oder auch Teil einer Industriepolitik ist.
Genau, das klingt für mich nach einem sehr spannenden Konzept, was vielleicht eine Runde spielen kann. Ich möchte, obwohl Sie vorhin gesagt haben, Sie wollen zum Thema Kernenergie jetzt nicht unbedingt was dazu sagen, aber eine Sache nochmal fragen. Und zwar, wenn man all diese Dinge hört, die wir vorhaben, die Energiewende und die Umweltbemühungen, das CO2-Reduzierung und so, dann ist ja die Kernkraft eigentlich die Nummer-1-Technologie, um das alles in der Form hinzubekommen. Ich weiß, die Diskussion ist ein bisschen vom Tisch, aber dadurch, dass andere Anbieter in Europa ja noch stärker auf die Kernenergie setzen, kommen wir ja nicht dran vorbei. Wir beziehen auch Strom aus Frankreich und ähnliche Dinge. Also Kernenergie ist doch schon in diesem Zuge der Planung, die wir vorhaben, eigentlich eine sinnvolle Komponente.
Es wäre eine sinnvolle Komponente, hätten wir nicht längst den Ausstieg sozusagen eingeleitet, sodass jetzt sich wahrscheinlich eher kontraproduktiv erweisen würde, dies nochmal zurückzuholen. Es wäre kaum möglich. an sich Länder, die Atomkraft haben und die Erfahrung mit Atomkraft haben, natürlich werden Atomkraft weiterhin nutzen wollen und dies eigentlich auch als Teil der Energietransition und einer klimaneutralen Zukunft sehen wollen. Das ist Teil eigentlich der Streitigkeiten, die innerhalb der Europäischen Union zwischen Frankreich und Deutschland stattfinden. Ob Kernkraft eine stabile Zukunft Jahr 2050 hat, weiß ich nicht, aber auf dem Weg dorthin kann sicherlich helfen, den Ländern, die nicht die Technologie aufgegeben haben. Ich glaube, bei uns, egal wie man dazu steht, ist der Zug schon abgefahren.
Es scheint fast so, obwohl ich den Eindruck habe, dass ich wieder mehr dazu höre und wieder mehr Initiativen, die so ein bisschen versuchen, das Thema zurückzubringen. Aber Sie haben recht, vielleicht technologisch ist es vielleicht der Zug wirklich abgefahren.
Ich würde auch jetzt auch dazu sagen, im Sinne der Energieunabhängigkeiten, da sind wiederum auch andere Lieferwirtschaftungsketten, die nicht unbedingt uns frei von Abhängigkeiten machen. Also hilft im Sinne der Energietransition wahrscheinlich, aber weniger im Sinne der Energieversorgung Unabhängigkeit.
Ja, können wir in Europa denn diese Energiewende, die wir vorhaben, überhaupt schaffen, ohne dass uns andere Teile der Welt massiv helfen? Ja, nicht, wie Sie ja vorhin auch schon beschrieben haben, nehme ich an.
Nee.
Also sind wir angewiesen natürlich nach wie vor auf und vor allem auch die allgemeine Energiepolitik und Klimapolitik kann auch nur funktionieren, wenn wir weltweit in diese Richtung wirken. Denn wir in Europa haben ja da relativ wenig Einfluss auch insgesamt, muss man sagen.
Genau.
Ja,
und dabei müssen wir Demut üben, weil wir können der Welt nicht mehr oktroyieren, was wir als natürliche Konvergenz wahrnehmen. Weil diese Länder haben andere Prioritäten, sozioökonomische, industriepolitische, energiepolitische. Ja. Und Konvergenz wird es geben über wahrscheinlich die Ziele, aber nicht unbedingt über den Pfad dahin.
Ja.
Und deswegen, beide Aussagen sind richtig. Wir brauchen die Welt, wir müssen auf die Welt zugehen.
Und vielleicht die letzte Frage, so ein bisschen als Zusammenfassung nochmal. Also wie kann die EU die Energieaußenpolitik so gestalten, dass die Energieversorgung gesichert wird auf der einen Seite und gleichzeitig die geopolitische Unabhängigkeit gewahrt wird? Das ist die große Frage.
Geopolitische Unabhängigkeit kann man nicht. Geopolitisches Risiko Minimierung. Geopolitische Risiko minimieren durch Streuung der Risiken und Diversifizierung kann und vorausschauende Diplomatie kann erfolgen. Voraussetzung wäre aber natürlich eine Reform der EU-Verträge, weil die Energieversorgung ist immer noch Sache der Staaten. Die EU-Kommission kann hineinregeln und hineinregieren wie durch Richtlinien, wie sie will, aber letztendlich ist der Vertrag über die Europäische Union ziemlich klar, da es sozusagen geteilte Kompetenzen herrschen. Und das ist ein Problem, das wir innerhalb der EU lösen müssen, bevor wir über eine sinnvolle EU-Energie-Außenpolitik reden können. Auch über eine Außenpolitik schlechthin, aber das sind eigentlich dann Probleme, die mit der Struktur der Europäischen Union zu tun haben.
Das ist ein sehr guter Schlusssatz, Herr Bebe. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch, die interessanten Einblicke. Ihre wirklich wunderbare, realistische Einschätzung auch der Fragen, wie wir die Probleme der Zukunft lösen können und vielleicht auch nochmal ein Appell an die Politik, da teilweise trotz der natürlich des Drucks der Zeit und so weiter immer noch auf Experten zu hören und die wichtigen Fragen zu diskutieren. Vielen Dank also nochmal für Ihre...
Danke Ihnen für die Gelegenheit, auch die Gedanken auszusortieren sozusagen.
Das freut mich sehr. Das soll es für heute gewesen sein. Auch danke. Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute wieder einige spannende Einblicke vermitteln konnten und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder oder hören uns bei dem Podcast oder bei einem der vielen anderen Formate, die wir für Sie haben. Das war's. Viele Grüße und alles Gute, Ihr Carsten Röhmheld.
Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.